Deutschlandfunk, Kultur heute.
Heinrich Heine, der romantische Dichter, der Spötter, der Kritiker, er nannte den Rhein Europas Jordan. Der Rhein trenne Frankreich, das Land der Freiheit, von Deutschland, dem Land der Philister. Heinrich Heine und Ludwig Börne, die dachten emanzipatorisch, fühlten europäisch. Am Ende dieser etwas kürzeren Ausgabe von Kultur heute geht es um den Börne-Preis, der heute verliehen wurde. Zur Kultur heute lädt sie Michael Kühle ein. Zuerst aber bildende Kunst. Am Rhein bei Mannheim, da haben zwei zusammengefunden, die gut zusammenpassen. Die Kunsthalle mit ihrem guten und großen Bestand an Skulptur und die Objektkünstlerin Sarah Lucas. Sie ist eine der Vorzeigekünstlerinnen der sogenannten Young British Artists und setzt sich bevorzugt mit gesellschaftlichen Erwartungen an menschliche Körper, vorzugsweise Frauenkörper, auseinander. In Fotografien, Skulpturen, Installationen geht sie humorvoll, spöttisch mit Geschlechterstereotypen um, hält aber an erkennbaren Formen und Figuren fest, die sie dann mit ungewöhnlichen Materialien erzeugt. Witz, Kritik, Provokation kommen da zusammen. Werke aus 4 Jahrzehnten sah Rudolf Schmitz in Mannheim.
Sense of Human? Bei dem Ausstellungstitel denkt man doch sofort an Sense of Humor. Sarah Lucas lacht.
Yeah, yeah, I think that's why I called it that.
Na klar, ohne Humor will sie das Menschliche, aber auch das Frausein nicht verhandeln. Und ohne ihren ausgeprägten Sinn für Wortspiele und Slang-Ausdrücke wird man ihre Kunst sowieso nicht verstehen. Schon das ikonische Selbstporträt der frühen Jahre, diese Fotografie, auf der Sarah Lucas breitbeinig auf einem Sessel posiert, mit Spiegeleiern auf der Höhe ihrer Brüste, beruht darauf. Two fried eggs ist Slang für kleine Brüste. Das Breitbeinige dagegen persifliert männliche Rumpflezerei in Bus und Bahn. Und wenn der Eröffnungssaal der Mannheimer Ausstellung pfirsichfarbene Wände zeigt, also Hautton, dann ist das eine weitere Bestätigung, wie sehr es hier um Körperbilder und Genderzuschreibungen geht. Kuratorin Luisa Hese.
Sie arbeitet viel mit ihrem eigenen Körper als Material sozusagen, was für sie aber den Ausgangspunkt hatte, dass sie einfach diesen Körper zur Verfügung hatte. Dass es ihr auch gerade im Anfang nicht darum ging, dass sie die Person ist, die dargestellt ist und dass sie Themen an ihr selbst abarbeiten will, sondern dass sie einfach diesen Körper hat, um damit umzugehen und ihn eben als künstlerisches Material zu nutzen.
Vielleicht liegt es an Sarah Lucas Herkunft aus einer Arbeiterfamilie, dass sie ziemlich robust mit Fragen von Sex, Gender, Körperbildern, männlichen Zuschreibungen umgeht. Ein auch schon ikonisches Foto, das ihren Unterleib mit Höschen zeigt, vor das sie ein gerupftes Huhn mit entsprechender Öffnung platziert hat, schmückt jetzt als riesige Wandtapete die Ausstellungshalle. Immer noch sind es die mit weichen Materialien ausgestopften Strumpfhosen, die Weiblichkeit oder weibliche Torsi formen. Ein Werk von 2024, Ecstasy, zeigt ein enormes Gedränge von Strumpfhosenbrüsten auf einem hochkant gestellten Sprungrahmen. Durchstoßen werden sie von einer weiß leuchtenden Neonröhre. Die sogenannten Bunnies, verknotete weibliche Strumpfhosentorsi, sämtlich ohne Kopf, dafür mit zahlreichen Brüsten, Bauchrollen und Beinen mit High Heels, sind inzwischen in Bronze gegossen, oft sogar poliert. Inhaltlich bleiben sie ruppig, sind oft auf Sockel von Leichtbausteinen gesetzt. Aber eine gewisse Neigung zur selbstzitierenden Klassik ist da nicht zu übersehen, oder? Auch Young British Artists werden nun mal älter.
Man kann nichts dagegen machen, älter zu werden, oder? Ich versuche immer noch etwas zu machen, das für mich Bedeutung hat. Vielleicht ist es nicht mehr genau das Gleiche. Früher habe ich es genossen, wütend zu sein und Kante zu zeigen. Inzwischen brauche ich etwas Aufmunterndes.
Eben wie die polierte Bronze der zahlreichen Bunny-Skulpturen. Da geht es wohl nicht nur um Repräsentationsbedürfnisse des Kunstmarkts und der Sammler. Das hat auch eine gewisse gesellschaftliche Logik. Kuratorin Luisa Hese.
In der Tat ist es so, dass einige Dinge sich wirklich nicht groß verändert haben, sondern auch gerade was Körperideale angeht, man das Gefühl hat, dass man wieder zurückgeht und dass viele Dinge, die ja eigentlich schon gerade für das Selbstverständnis des weiblichen Körpers erfochten wurden, sich wieder zurückdrehen. Aber ja, es sind eben Themen, die immer wieder auftauchen und die, wie gesagt, weiter Themen bleiben.
Wie immer in der Kunsthalle Mannheim wird dieser Überblick über 3 Jahrzehnte Sarah Lucas sorgfältig, liebevoll und lebendig präsentiert. Hier identifiziert man sich mit provokanten künstlerischen Positionen. Und wie sehr es nötig ist, Redefreiheit und Tabubruch zu stärken, zeigen wohl die aktuellen Vorfälle in Mannheim zur Genüge. Viele Gründe also, diese Schau nachhaltig zu empfehlen,
sagt Rudolf Schmitz. Das Körperstudio Junge Regie gibt es seit 2 Jahrzehnten. Im Hamburger Thalia Theater ist der letzte Tag der diesjährigen Aufführung zu Ende gegangen. Inszenierungen, Arbeiten der Regieausbildungsstätten aus dem deutschsprachigen Raum wurden gezeigt. Wäre es Wirtschaft, würde man vielleicht von innovativen Produkten sprechen. Weil es aber Kunst ist, geht es um neue dramaturgisch-ästhetische Ansätze für Regietheater. Mein Kollege Michael Lages beobachtet das und man kann sagen von Anfang an, Sie kennen den Wettbewerb seit seiner Gründung. Was wurde da, Michael Lages, ins Leben gerufen damals, was es vorher nicht gab? Und was hat sich da inzwischen so geändert?
Tatsächlich war das ein neuer Weg. Bis dahin gab es immer Förderung für Autorinnen und Autoren. Das gibt es seit den 60er Jahren. Es gab auch Treffen von Hochschulen, von Schauspielhochschulen. Aber dieser Weg war tatsächlich der, der nun anfing, die Regisseurinnen und Regisseure zu fördern. Es gab damals nur 7, inzwischen gibt es über 10 Regieausbildungen an den Hochschulen im deutschsprachigen Raum sogar 13, weil in Österreich 2 und in der Schweiz 1. Das ist ein reiches Spektrum an jungen Talenten, die tatsächlich diese sehr spezifische und herausragende und herausfordernde Rolle von Regisseurinnen und Regisseur studieren. Und geändert hat sich seither erstens natürlich die Zahl der Teilnehmer, quasi verdoppelt. Und geändert hat sich aber auch, dass diese jungen Leute, die Regie studieren, unter unterschiedlichen Prämissen antreten. Früher war es tatsächlich vor allen Dingen orientiert an der Bearbeitung von Klassikern und damaliger neuer deutscher Literatur, also so Ende der 90er. Inzwischen sind 2 Studiengänge aus Gießen und aus Hildesheim dabei, die tatsächlich im Projektbereich arbeiten und sich um Stücke eigentlich kaum noch kümmern. Das ist die wesentliche Neuerung, die seit einigen Jahren dabei ist.
Sie haben mir das Programmheft mitgebracht. Bei flüchtigem Durchsehen ist mir aufgefallen, von den 13 Stücken, die da inszeniert worden sind, sage und schreibe 10 von jungen Regisseurinnen gemacht. Das ist ein Trend, der sich seit Jahren hält, dass es ein weibliches Übergewicht gibt?
Das kann man ja quasi biologisch erklären. Als dieser Wettbewerb begann, da begann auch die junge Generation von Theaterfrauen, sich für diese Regieposition deutlicher zu interessieren als vorher. Und das hat sich fortgesetzt. Also wenn Sie heute mal die Ausbildungszahlen an den jeweiligen Regiestudiengängen sich angucken, dann sind da lauter junge Frauen, die alle genauso viel Handwerk lernen und genauso gut damit umgehen, wie es ihre männlichen Kollegen sind. Außerdem ist es ein starkes Interesse in den vergangenen Jahren an Themen, die sich mit Frauen beschäftigen, von Frauen handeln, weil sie auch in der Theaterliteratur stark vertreten sind. Und auch die Herren der Schöpfung sind mit Frauenstücken gut unterwegs.
Auch bei den Titeln finden sich ganz muntere Sachen, K.I. und Abel, ja, K.I. und ja. Abel und sowas. Da wird sozusagen Moderne und Mythisches zusammengebunden. Wir haben es nicht verabredet, aber welches Stück ist Ihnen denn aus diesem Jahr in Erinnerung geblieben?
Also mein Favorit, wenn ich das so sagen darf, war ein Stück mit einem wirklich sehr rätselhaften Titel. I'm thinking of ending things. Ich denke darüber nach, wie die Dinge zu Ende gehen. Das ist eine Produktion, die an der Hamburger Theaterakademie, also der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg entstanden ist. Aber, und das ist tatsächlich für dieses Jahr etwas Neues, schon die Bewährung im tatsächlichen Theaterbetrieb bestanden hat. Die Produktion ist nämlich co-produziert mit dem Theater in Magdeburg. Das hat jetzt persönliche Gründe, dass gerade die Magdeburger diese Co-Produktion eingegangen sind. Aber da merkt man deutlich, es nützt und es hilft jungen Talenten, sowohl Männern als auch Frauen, in diesem Fall der jungen Regisseurin Sophie Glaser. Es hilft, wenn man das tatsächlich schon im Betrieb ausprobiert, was man vorher nur studiert hat. Und in diesem Fall ist das eindeutig mein Favorit. Jetzt wird ja gerade die Jury sitzt zusammen und verleiht den Preis.
Sie haben zu Beginn gesagt, es gibt ein Dutzend oder fast 13 Ausbildungsstätten, Hildesheim, Gießen, Salzburg, Wien, Essen, Berlin, andere Orte wären zu nennen. Wichtige Frage, wir haben mal nachgeguckt, das sind größte Teil sind so Jahrgänge Mitte der 90er Jahre. Was macht denn dieser Nachwuchs, wenn er fertig ist oder wenn er da aus dem Körperstudio Junge Regie rauskommt?
Naja, idealerweise geht er in ein Engagement. Also die Theaterintendanten, also die Scouts, Christian Stückel aus München beispielsweise vom Volkstheater, war die ganze Zeit da und gucken sich an, was die jungen Leute machen. Und das machen andere auch. Manchmal sitzen auch Intendanten in der Jury. Ganz früher war es mal so, dass einer der Preise neben 10.000 Euro eine Inszenierung an einem Stadt- und Staatstheater war. Das ist heute nicht mehr so, aber die 10.000 Euro werden für eine Produktion verwendet. Die gehen allen in den Betrieb, in den freien Betrieb, in den Stadt- und Staatstheaterbetrieb und sind Talente, auf die man, glaube ich, schon jetzt, aber erst recht dann, wenn sie im Betrieb sind, aufpassen muss.
In einem Satz, Michael Lages, die Zukunft ist gesichert?
Ja, unbedingt. Die Körperstiftung ist sehr stark finanziell, die Theaterakademie auch und der Deutsche Bühnenverein ist auch dabei und hilft kräftig mit.
Sagt Michael Lages über das Körperstudio Junge Regie in Hamburg. 20 Jahre ist es jetzt schon dabei. Es waren die jüdischen Schriftsteller des jungen Deutschland, beziehungsweise deren Väter, muss man fast schon sagen, wie Heine und Börne, die Kritiker, die Spötter, die Feuilletonisten, die Rezensenten. Sie dachten liberal und europäisch. 1835 wurden sie wegen dieser fortschrittlichen Ideen verboten. Sie dachten auch emanzipatorisch über Grenzen hinweg. Bevor Heine Deutschland verließ, um nach Paris zu gehen, über den Rhein, den er als Europas Jordan bezeichnete, da schrieb er 1829 in seinen Reisebildern von München nach Genua:
Was ist aber diese große Aufgabe der Zeit? Es ist die Emanzipation. Nicht bloß die der Irländer, Griechen, Frankfurter Juden, westindischen Schwarzen und dergleichen gedrückten Volkes, sondern es ist die Emanzipation der ganzen Welt, absonderlich Europas, das mündig geworden ist und sich jetzt losreißt vom eisernen Gängelbande der Bevorrechteten, der Aristokratie.
Soweit der europäisch-emanzipatorische Heine. Heute gab es einen Literaturpreis aus diesem Geist. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hat in Frankfurt am Main den Ludwig-Börne-Preis 2024 erhalten. Seine Romane seien ein Kommentar zum Jetzt, in dem sie gelesen werden, hieß es. Mit seinem 2005 erschienenen Roman Die Vermessung der Welt, der auch verfilmt wurde, wurde der Autor einem größeren Publikum bekannt. Im Roman Till von 2017 erzählt er das Leben von Till Eulenspiegel, wie es sein könnte. Im Beitrag von Alf Menzner, den wir jetzt hören, hat die Verlegerin Felicitas von Lovenberg das erste Wort.
Solange ein derart komplex erzählender Schriftsteller wie er einen Bestseller nach dem anderen schreibt, braucht einem um den Verstand der Lesenden in ernsten Zeiten nicht bange sein.
Die Geschäftsführerin des Piper Verlags, Felicitas von Lovenberg, die in diesem Jahr den Börne-Preisträger ausgewählt hat und für die Daniel Kehlmann nicht nur ein verlegerischer Glücksfall ist. Sie charakterisierte in ihrer Laudatio den Schriftsteller als einen Seiltänzer der Freiheit, der mit jedem seiner Bücher die Wirklichkeit in Frage stelle und so auch verändere. Und Kehlmann nahm sich genau diese Freiheit, um vor der eigentlichen Dankesrede an seinen Freund Salman Rushdie zu erinnern, der vor 2 Jahren Opfer eines Attentats geworden war, aber auch an den Börne-Preisträger des vergangenen Jahres, Robert Habeck, der seinerzeit von aufgebrachten Demonstranten am Verlassen einer Nordseefähre gehindert wurde, und an den ukrainischen Schriftsteller und Friedenspreisträger von 2022, Serhii Shadan, der sich vor kurzem freiwillig an die russisch-ukrainische Front gemeldet hat.
Während wir hier in Sicherheit sitzen, wird auf ihn geschossen. Wir leben in Zeiten, da Schreibende tatsächlich wieder mit Waffen angegriffen werden. Und keiner von uns sollte sich ganz sicher fühlen. Dass die Feder mächtiger ist als das Schwert, war immer schon vor allem deshalb ein schöner Satz, weil er nur in metaphorischer Hinsicht wahr ist.
Und trotzdem war Kehlmanns Dankesrede ein ebenso scharfes wie engagiertes Plädoyer für die Freiheit. Die Freiheit des Denkens, des Schreibens und des Urteilens. Eine Freiheit, die Kehlmann vor allem durch das gefährdet sieht, was derzeit als Identitätspolitik zu beobachten ist. Die Weigerung, trotz besseren Wissens, den Standpunkt der eigenen Gruppe oder Partei zu verlassen.
Identität als Gefängnis der Argumentation, Zugehörigkeit als Fesselmaxime des Denkens.
Und der Bezug auf Ludwig Börne, dem seine Kritiker immer wieder mangelnden Patriotismus vorgeworfen hatten, wandte Kehlmann sich dagegen, unser Urteilen davon beeinflussen zu lassen, woher wir kommen und wer wir sind.
Wenn die Situation unerträglich ist, dann darf man die Treue zur eigenen Gruppe niemals höher stellen als das Wissen darum, was not tut, was sein muss und was richtig ist.
Universalismus statt Beharren auf der eigenen Identität. Die Nestwärme der Zugehörigkeit zugunsten eines unpatriotischen Denkens verlassen. Das war die Pointe von Kehlmanns Dankesrede. Und so war es denn auch nur folgerichtig, dass er in der anschließenden Podiumsdiskussion, in der es um den Terroranschlag vom 7. Oktober und das laute Schweigen der deutschen Intellektuellen ging, die jüngste Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs lobte. Dass der Ankläger des Den Haager Gerichts Haftbefehle sowohl für Hamas-Führer als auch für den israelischen Premier und seinen Verteidigungsminister beantragt hat, das sei eine Sternstunde des Völkerrechts.
Das Recht und die internationalen Institutionen, von der man lange Zeit gedacht hat, sie machen eigentlich nichts anderes als Podiumsdiskussionen, zeigen sich plötzlich der Situation gewachsen. Ich meine, es ist schwer, jetzt gerade irgendwas Positives zu finden, aber das finde ich positiv.
Daniel Kehlmann hat den Ludwig-Börne-Preis erhalten, ein Beitrag von Alf Minzner war das. Zwei expressionistische Gemälde sind für mehrere Millionen Euro versteigert worden. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Anja Reinhardt.
Ein Ölgemälde von Ernst Ludwig Kirchner und ein Gemälde von Alexei von Jawlensky wurden versteigert. Kirchners Tanz im Varieté von 1911 galt lange als verschollen und wurde mit einem Schätzpreis zwischen 2 und 3 Millionen Euro in die Auktion gegeben. Verkauft wurde das Ölgemälde am Freitagabend für knapp 7 Millionen. Jawlenskys spanische Tänzerin ging für mehr als 8 Millionen Euro an einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin. Beide Werke befanden sich über Jahrzehnte in Privat. Sammlung. Vor 20 Jahren, am 9. Juni 2004, explodierte in der Kölner Kolbstraße eine Nagelbombe des sogenannten NSU. 22 Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Der rechtsterroristische Hintergrund der Tat wurde viel zu lange nicht erkannt. Vor 10 Jahren wurde an Ort und Stelle zum ersten Mal das Belikte-Fest ausgerichtet für Solidarität und Zusammenhalt. Auch heute sollte das Kulturfest stattfinden, weil aber die Bombenspürhunde anschlugen, verzögerte sich der Ablauf und damit auch die Rede des Bundespräsidenten. Wir waren lange blind für ein Netzwerk, das aus Rassenhass und menschenfeindlicher Nazi-Ideologie mordete, verletzte und raubte, obwohl es durchaus Spuren hinterließ, so Frank-Walter Steinmeier heute in Köln. Das Theaterstück Die Lücke thematisiert das Kolbstraßenattentat und den Umgang damit. Regisseur Nuran David Kalis hat Die Lücke zusammen mit den Anwohnern für das Schauspiel Köln erarbeitet. Aufgeführt wurde es gestern zum 205. Mal in direkter Nähe zum Ort des Anschlags. Dramaturg Thomas Laue dazu im Deutschlandfunk Kultur.
Das Theater hat hier vielleicht eine andere Kraft, als es in der Innenstadt hätte haben können, weil es hier eben Teil einer Nachbarschaft ist, die eine ziemlich gebeutelte Gegend war. Und das Wichtigste ist, dass hier Menschen sind, die bis vor 10 Jahren eigentlich nicht wirklich gehört wurden und die jetzt aber mit diesem Theaterstück ihre Geschichte erzählen können und dadurch auch wieder ein Stück in die Mitte der Gesellschaft zurückkommen, die sie eigentlich so ein bisschen rausgeschickt hatte. Mhm. Und wir haben immer gesagt, das Theater ist in der Mitte der Stadt und wenn das Theater jetzt hier ist, muss hier die Mitte der Stadt sein. Und so haben wir versucht, Mülheim als ein neues Zentrum von Köln zu begreifen und die Geschichte der Menschen und dieses Stadtteils hier zu erzählen im Theater.
So der Dramaturg Thomas Laue. Für viele Wählerinnen und Wähler ist bei der EU-Wahl heute der Klimawandel ein ausschlaggebendes Thema für ihr Kreuz auf dem Stimmzettel, zumal in Deutschland nach dem Extremhochwasser die Problematik nochmal sehr deutlich wurde. Die Literaturwissenschaftlerin Eva Horn beschäftigt sich damit, wie wir Klima wahrnehmen, nämlich nur noch als Katastrophe. Um den Klimawandel zu verstehen und sein Verhalten zu ändern, beziehungsweise unser Verhalten zu ändern, müssten wir also überhaupt erstmal wieder ein Verhältnis zur Natur bekommen.
In unserer Lebensform haben wir uns einfach sehr stark abgekoppelt von den Zwängen der Natur, von den Grenzen der Natur, aber auch von den Rhythmen der Natur. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann mit dieser Natur uns plötzlich in Verbindung setzen, wenn wir in den Wald gehen oder einen Berg hochklettern, sondern wir sind in unserer Lebensweise abgekoppelt, beispielsweise von der Tatsache, dass es bestimmte Dinge nur zu bestimmten Jahreszeiten gibt. Ja, oder dass in einer Agrargesellschaft man den Acker nicht zwingen kann, mehr herzugeben, als das Wetter und der Boden das eben tut.
So die Literaturwissenschaftlerin Eva Horn im Deutschlandfunk heute dazu, wie wir das Klima wahrnehmen.
Die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt waren das an dieser verkürzten Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler, Dank für Ihr Interesse daran. Nach uns gleich das Wahlstudio. Aktuelles zur EU-Wahl. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.